bitte. Aufnahme jetzt.
Hallo, Herr Huber.
Ja, Herr Lüthi, hallo. Da haben wir noch niemand Neues.
Hallo, Herr Rechsteiner.
Herr Rechsteiner.
Ja.
Ja, seien Sie doch nicht so schüchtern.
Ein wunderschöner Gut.
Wollen Sie was sagen?
Ich kann ja nicht reden da.
Herr Rechsteiner, sagen Sie doch was.
Einen wunderschönen guten Morgen miteinander.
Sie haben guten Morgen, ne?
Dann begrüßen wir jetzt einfach mal so, einfach grundsätzlich, weil wir sonst das nie tun. Hallo, liebe Hörenden.
An Lautsprecher und Lautsprecherinnen.
Okay. Keine Ahnung, was du damit meinst.
Ja, nur die weibliche und männliche Form, oder? Oder so.
Die Hörenden ist neutral, brauchst du ja keine weibliche und keine männliche Stimme.
Ja, aber Rico, was machst du denn mit denen, die nicht hören können, die taub sind?
Die konsumieren in seltensten Fällen einen Audio-Podcast.
Also da arbeiten wir ja dahin mit Transkription und so weiter, dass es auch geht. Aber ich glaube, dass wir kaum Hörer haben, die gehörlos sind. Vielleicht müssen wir noch kurz erklären, weil die wirklich eingefleischten Hörer wissen, was los ist. Die anderen wahrscheinlich nicht.
Also die Frauen nicht.
Bist du heute sexistisch oder was ist los?
War jetzt mein erster Einwurf in die Richtung.
Ich habe mich heute so gefreut, endlich eine normale Folge und jetzt geht das so los. Ah Gott. Also wir sind eine Nullnummer. Also wir machen heute eine Nullnummer, die 50.
Dankeschön, Herr. Warum schließen Sie von? Ja.
Das sind nicht unsere Figuren, die normalerweise hier sprechen, also Herr Lüthi, Herr Rechsteiner und so weiter, sondern heute sind Michel, Martin und Rico da und vielleicht kommt auch noch Ronny.
Genau.
Dann darf ich Sie duzen, Herr Lüthi?
Ja, heute darfst du mich duzen, ausnahmsweise.
Aber nur heute.
Mit mir bist du ja per Du, mit meiner Figur bist du per Sie, auch wenn du grausam Mühe damit hast.
Mit deiner Figur?
Nee, mit dem Du und Sie. Ich merke das ja immer beim Schneiden. Ich schneide immer das Du raus, was nicht immer ganz einfach ist bei einem Satz.
Da hast du recht, Herr Lüthi.
Er hat ja meistens Rechte, Herr Lüthi. Also der Rico.
Das auf jeden Fall. Zumindest mehr als der Herr Fischer. Weil es steht hier, wir müssen lästern. Ich wollte ja nicht, Herr Ronny. Aber hier steht,
ja, ja.
Ronny lästern.
Jetzt ziehst du wieder den Schwamm ein. Furchtbar, oder? Es spielt doch keine Rolle. Denkst du wirklich, dass Ronny jemals eine Folge gehört hat?
Nein.
Glaub es nicht.
Also, ist piepegal, was wir jetzt erzählen. Er hört das garantiert nicht.
Wir können jetzt alles uns von der Seele reden. Also sogenannte Psychohygiene betreiben. Mhm. Was mich schon länger an Ronny stört,
oha.
Also wenn ich das so betrachte, oha, ist, dass ich das Gefühl habe, der Tag geht so schnell rum. Wir sagen jeweils guten Morgen und er will schon nach Hause, weil bei ihm Abend ist.
Das ist der Herr Fischer und nicht Ronny.
In dem Fall spielt das gar nicht so eine große Rolle.
Ich kenne Ronny anders. Wenn ich mit ihm telefoniere oder sowas, und ich bin ja schon jemand, der Stundentelefone macht.
Ach nee.
Aha. Er ist eigentlich immer der, wo es noch viel länger geht.
Weil er schon zu Hause ist.
Privat ist es so nicht. Also der Herr Fischer ist total nervend.
Also der Beamte.
Ich kenne nur diesen Herr Fischer. Sonst kenne ich keinen Herr Fischer. Ich weigere mich, einen Herr Fischer sonst zu kennen.
Jetzt haben wir vielleicht einen Hörer, der so heißt. Was machen wir dann? Jetzt haben wir den verloren.
Es geht ja nicht gegen ihn, also gegen diesen Hörer. Und wenn er ein Problem damit hat, er ist herzlich eingeladen, bei uns mitzumachen. Und dann werde ich meine Meinung revidieren.
Zu Fischers.
Also, liebe alle zuhörende Ronis. Und Herr Fischers, bitte kommt alle ins Studio. Wir haben genug Platz und sonst haben wir noch die Tiefkühltruhe, die noch in der Kantine steht. Die wurde, die haben wir ja geräumt, gell? Die Tiefkühltruhe, die ist ja weg. Ja.
Die ist jetzt leer, ja.
Ist leer.
Kenne einen Herr Fischer, das ist ein Lieber. Das ist der Vater von meiner zweiten Tochter, ihrer besten Freundin, das ist ein Herr Fischer.
Der heißt auch Fischer. Ja, Fischer ist jetzt einfach ein Geschlecht, da gibt es ganz viele, ja.
Genau, Dominik Fischer heißt er.
Hört er zu?
Das glaube ich weniger.
Warum nicht?
Der macht eine Weiterbildung aktuell und ist völlig zu. Hat 5 Kinder zu Hause.
Wir können ihn entspannen.
Mhm. Wir bieten das Kontrastprogramm.
Dann mach das mal bei mir, ich will auch Entspannung.
Und du bist im Institut, du kannst nicht entspannen, du musst liefern.
Ich dachte schon, heute darf ich lafern.
Wir haben ja Martin Rechsteiner, also Martin als Real und Herr Rechsteiner als Figur, neu. Er war ja noch nie in einer Nullnummer dabei. Stimmt doch, oder Martin?
Ich bin zum ersten Mal eine Nullnummer, genau.
Ja.
Du bist zum ersten Mal eine Null.
Tja, in den besten Familien vor, habe ich gehört. Ja, was muss ich denn da jetzt machen, außer euch duzen?
Du sollst uns mal erzählen, wer du überhaupt bist.
Ach, ich dachte, ihr erzählt mir oder den Hörern, wer ich bin.
Das wissen wir ja nicht. Wir kennen ja nur diesen komischen Herr Rechsteiner, der selten etwas sagt. Und wenn er etwas sagt, sagt er es irgendwie komisch. Und dann kenne ich noch einen Herrn Poughkeepsie, wie man ihn ja auch nennt, der redet in anderen Podcasts sehr viel und bei uns immer sehr wenig und das kapiere ich nicht. Und darum kannst du das Ganze jetzt mal so richtig erklären. Was machst du überhaupt? Wer bist du überhaupt? Wieso podcasten wir mit dir?
Ich wurde gezwungen.
Du wurdest gezwungen?
Ich wurde überredet.
Ja, was jetzt gezwungen oder überredet?
Ich wurde eingeladen, glaube ich. Oder habe ich mich eingeladen? Das weiß ich. Ich war einfach auf jeden Fall einmal dabei, weil es ging um Backup. Backup ist eines der Themen, das mich umgibt und das mich glücklich macht, wenn eines existiert und funktioniert.
Also eines ist ja gut, ja.
Zumindest eines muss funktionieren. Da sein können viele. Nach der Sendung hieß es Antrag und dabei. Und ich meinte, ja, Kapazität wäre noch da. Und seither freue ich mich, mit euch zu unterhalten. Oder besser gesagt, euch zu lauschen. In den meisten Fällen.
Was machst du denn sonst noch? Erzähl mal.
Also grundsätzlich bin ich Papa von 3 Töchtern.
Ui.
Und das ist relativ zeitintensiv, energieintensiv und freudenintensiv. Das ist so mein Hauptding.
Kein Frust?
Mein zweites Wort, was ich gesagt habe, was ich jetzt nicht mehr weiß, war, glaube ich, etwas wie Frust, nicht?
Klang nicht ganz so.
Also dann auch ein bisschen frustintensiv.
Und das liegt an den Mädels oder an den Kindern?
Das liegt an Schule meistens.
Aha, also an Kind grundsätzlich. Nicht, weil sie Mädchen sind.
Nee, liegt nicht am Geschlecht, das liegt an der Schule, an Art und Weise, wie Schule funktioniert und bei ihnen vielleicht nicht ganz so. Und dann halt Reibereien, wenn Papa nicht viel Zeit hat zum Helfen lernen und dann nicht vorwärts geht in solche Geschichten, dann gibt's Reibereien.
Aber dann schließe ich aus deiner Aussage, dass du noch keine Töchter im Teenageralter hast.
Definiere Teenageralter.
Ja, so ab irgendwie 13, 14 an aufwärts.
Also die Große wird jetzt dann 2020 minus 2008, 11, 12 wird sie jetzt.
Also noch ein bisschen Schonfrist, ja.
Aber sie ist schon richtig in der Pubertät drin. Also so mit 11 ist sie da voll drin.
Aber Papa hat noch keine Angst und bleibt nächtelang auf, weil die aktuellen Freunde, Lovers, nicht akzeptabel sind.
Die aktuellen, die da wären und ich sie teilweise damit aufziehe, wären nett. Ich hoffe, das bleibt so.
Wären nett.
Die wären nett, aber die interessieren meine Tochter noch nicht.
Das ist jetzt aber ziemlich ein großes Wären gewesen, hä?
Nee, ich meine, die wären nett. Ich kenne ja andere Geschichten, dass die sie nach Hause bringen, jeweils die Töchter nicht so der Hit sind. Und die aktuell da wären, wo sie könnten, die wären nicht schlecht.
Also die würdest du akzeptieren?
Die könnte ich irgendwie akzeptieren, genau, ja.
Schweren Herzens aber.
Sehr schweren Herzens.
Martin, es geht ja auch um Loslassen.
Das habe ich auch schon gehört. Sie darf dann mit 24 das erste Mal in Ausgang und abgemacht haben wir mit 30 den ersten Freund. Also somit, also sie darf auch vorher schon in den Ausgang, aber der Papa muss dann mit.
Okay.
Oh Gott, bist du naiv. Aber okay.
Ich habe es schriftlich.
Sie war noch nicht volljährig und von dem her nicht haftbar.
Das zählt auch bei einer Zweijährigen und unleserlich. Das Tochter-Ehrenwort.
Irgendwann geht es halt doch um Loslassen. Dann kommt irgendein Freund und dann wird der wichtig. Danke, Papa, dass du da warst. Jetzt ist der Freund da.
Aber der Papa, der bleibt wichtig.
Ach, der Quatsch. Beste. Der bleibt für einen einzigen Punkt noch wichtig.
Fürs Portemonnaie.
Genau, und sonst für gar nichts.
Ich habe mir sagen lassen, dass bei Mädels die Mutter immer mehr leiden muss in den Teenagerjahren. Also somit, nee, ich glaube nicht dran.
Genieß es, solange du noch könntest.
Und wenn es so wäre, ich würde auch einfach weiterhin nicht dran glauben.
Okay.
Genau, also das ist so meine Hauptaufgabe halt.
Selbstbetrug ist deine Hauptaufgabe.
Das, ja.
Gut, also was machst du denn sonst noch, außer Papa sein?
Wenn ich zwischendurch ein bisschen Zeit habe, schreibe ich mal ein bisschen was in dieses Internet oder spreche ein bisschen was in dieses Internet oder drehe so Videogeschichten. Und nichts, was mit dem Videothema zu tun hat, was wir vor kurzem mal hier in der Sendung hatten.
Was hatten wir in der Sendung mit Video?
Das Heu, genau.
Ah, der Stall und so. Ja. Es hat gezündet, wir diskutieren nicht über das, okay.
Das Heu hat gezündet, genau. Stroh.
Aber du sagst so, du schreibst ein bisschen in das Internet, du redest da ein bisschen rein, da ich ja gerade heute eine Liste gesehen habe. Also von bisschen kann man hier nicht reden.
Die Liste wäre ja nicht so lang gewesen, wenn du mir nicht gesagt hättest, ich soll doch da ein bisschen mehr reinschubsen.
Ja, aber du hast wenigstens die Möglichkeit, etwas reinzuschubsen. Also erklär mal alles, was du da reingeschubst hast. Was ist das? Wieso machst du das? Etc.
Oh, das sind die großen Fragen. Also ich kann sagen, was es ist. Warum ich das tue, ist eine andere Frage. Nee, ich habe einfach schon ganz früh, das war 98, 99 haben mich Menschen immer wieder genervt damit und gefragt, was kauft man sich jetzt für einen Walkman? Warum ist der besser als der? Und damals noch halt so Feature Phones, das Nokia 6180, 6120 und was das auch alles gab. Was ist das beste Telefon? Und irgendwann war ich es leid, das Ganze zu erklären. Und dann habe ich begonnen, das Ganze in Textform, eben damals noch in eine HTML-Seite, also eben ins Internet zu pusten. Und habe dann den Leuten irgendeine IP-Adresse gegeben, eine kryptografische für die meisten, wo sie dann das eintippen konnten und dann nachlesen konnten. Und daraus wurde irgendwann dann mal ein Blog.
Aber wieso hat man dich gefragt? Hast du da irgendeine Vorbildung?
Einbildung.
Einfach, der hat was mit Informatik zu tun und darum fragt man den?
Das hatte ich ja nicht mal. Nee, es hat mehr damit zu tun gehabt, dass ich halt immer wieder solche Geräte in den Fingern hatte und mir zwischendurch mal was Neues gekauft habe.
Ah, du warst einfach ein Gadget-Verliebter und darum hat man dir eine gewisse Kompetenz zugeschrieben.
Zumindest haben sie das gedacht, ja, genau.
Also nur Gadget-Verliebt oder Early Adapter?
Damals noch ganz stark auch Early Adapter, ja. Also ich habe damals schon, wo das 3G böse war, schon das 3G ausprobiert. Ich habe damals schon, wo das 4G böse war, auch das 4G ausprobiert und solche Geschichten.
Ja, du probierst es nur aus, solange es böse ist. Nachher, wenn es Community ist, dann interessiert es dich nicht mehr.
Ja, dann ist es halt einfach da und dann, genau.
Ja, Martin, sag jetzt mal, das 3G war böse und das 4G war böse. Hast du denn irgendwelche gesundheitlichen Einschränkungen?
Nein, oder wie ging das bei Otto? Ich brauche Strahlen, ja, sonst funktioniere ich nicht mehr.
Du bist ein Strahlenabhängiger.
Das könnte man so definieren. Deshalb freue ich mich, dass wir schon ja, seit Ende letzten Jahres eine 5G-Antenne bei uns im Dorf so 200-300 Meter vom Haus entfernt haben. Und wir haben hunderte von Vögeln, die aktuell täglich am Abend über unser Dorf fliegen in einem Tempo. Also denen passiert nichts.
Dafür träumst du jede Nacht von Bill Gates.
Mit dem gehe ich golfen, schon seit vielen Jahren. Das ist ein guter Freund von mir. Sonst könnte ich ja nicht positiv über 5G sprechen. Hallo, Rico. Ah.
Und wie war jetzt das, Martin, mit den Schutzmasken und dem Streifen oben an der Nase?
Ich war völlig überrascht, dass ihr das nicht wusstet. In den normalen Masken, da ist ja oben so ein kleiner Streifen drin, wo man die Nase andrücken kann, also damit es an der Nase besser hält. Vor allem für Brillenträger sehr wichtig, damit es nicht so anläuft. Da ist eine 5G-Antenne drin, ein Verstärker drin, so ein kleiner Repeater. Das ist besonders praktisch, wenn man in einem Land ist, wo es nicht so viele 5G-Antennen hat.
Also das heißt, ganz Deutschland hat jetzt vernünftigen Empfang, weil sie alle Masken tragen.
Sofern sie in einigermaßen Nähe von der 5G-Antenne sind, wo man das Ganze dann weiter verbreiten kann, genau.
Jetzt weiß ich, wieso das mit dem 2-Meter-Abstand ist. Das heißt nicht minimal 2 Meter, sondern genau 2 Meter, damit das weitergegeben werden kann.
Zum einen, damit man es weitergeben kann, damit nicht allzu große Verluste zwischen den einzelnen Trägern sind. Und zum anderen, dadurch, dass du die Leute ein bisschen weiter auseinanderbringst, bringst du natürlich die Fläche des 5G-Netzwerkes auch ein bisschen breiter. Wenn alle aufeinander sitzen, dann ist nicht so viel abgedeckt.
Das tönt irgendwie logisch. Ist noch praktisch, dass man ein Virus dazu hat.
Ah, es hat alles Sinn. Ich meine, Bill Gates ist kein doofer Mensch.
Nee.
Nee, aber bevor wir jetzt noch den letzten Verschwörungstheoretiker vertreiben.
Gewinnen
oder wie auch immer. Parallel zu dem Blog oder eben der Geschichte, dass ich über Gadgets geschrieben habe, habe ich begonnen, über glutenfreie Ernährung zu schreiben. Hat damit zu tun, dass ich Bäcker, Konditor, Konfiseur gelernt habe. Und am Ende von meiner Lehre eine Unverträglichkeit für das Ganze bekommen habe. Also ich konnte nicht mehr essen, was ich produziert habe. Damals konnte man noch nicht wie heute hier in der Schweiz gut Mikroprodukte kaufen, vor allem auch Dinge selber herstellen. Und da habe ich dann halt begonnen, mit Rezepten zu entwickeln und auch Produkte zu testen, die es dann da mit den Jahren gab. Das waren so meine ersten beiden Geschichten.
Aber das mit der glutenfreien Ernährung, das finde ich noch wichtig, weil ist ja etwas, was immer mehr Leute an sich feststellen, dass sie gewisse Essenssachen nicht mehr vertragen.
Ist das wirklich so?
Dass sie es nicht mehr vertragen, oder was meinst du?
Ich habe so das Gefühl, wenn ich sehe, wie viele Leute das dauernd glutenfreies Essen konsumieren, ich glaube nicht, dass alle wirklich kein Gluten tragen, sondern es einfach eine Modeerscheinung ist.
Beides. Es ist zum einen ist eine Krankheit, wenn du Zöliakie hast, dann musst du glutenfrei dich ernähren. Das andere ist die Hollywood-Diät. Mit glutenfreiem Essen abzunehmen, habe ich jetzt bald 21 Jahre probiert, funktioniert perfekt, habe seither 26 Kilo zugenommen, also wer den Quatsch glaubt, ist selber schuld.
Ach, jetzt dachte ich, jetzt gehe ich auf glutenfrei, dann nehme ich ab, jetzt nimmst du mir wieder diese Illusion, das ist doch gemein.
Tut mir leid. Nee, das mit glutenfrei und immer mehr Leute, die es nicht vertragen. Es gibt immer mehr Leute, die merken, dass sie Probleme haben mit dem Bauch, dass sie Blähungen haben und alles Mögliche. Da gibt's immer mehr Zöliakie oder dann ist es eine Getreideunverträglichkeit oder eine Gersten oder was auch immer, die Untergruppen, die da nicht verträglich sind.
Oder einfach laktoseintolerant. Also da gibt es ja tausende Geschichten.
Also ich habe eine Zwiebelintoleranz.
Und das wäre hart für mich, weil ich liebe Zwiebeln.
Ja, ich habe bekommen Blähungen.
Ich bin ja laktoseintolerant. Wenn ich dann trotzdem ein bisschen Käse irgendwo drin habe, muss ich immer möglichst Zwiebeln dazu essen und dann geht's. Das hilft mir.
Mhm.
Egal, aber ja.
Um nochmals auf die Zöliakie zurückzukommen, das Problem ist heutzutage halt vielfach nicht das Getreide, was den meisten Menschen Problem macht, sondern die Art und Weise, wie man es zubereitet. Als ich noch Bäcker und Konditor Konfiseur gelernt habe, haben wir das Brot 15, 16 Stunden mindestens, also den Teig, den Rundteig, liegen lassen und arbeiten lassen. Heute wird das Ganze in 20, maximal 30 Minuten hochgepanscht mit irgendwelcher Chemie, die man eben nicht deklarieren muss, weder nach deutschem noch nach Schweizer Lebensmittelgesetz. Damit haben die meisten Leute Probleme.
Ah, dass es also gar nicht das Getreide ist, sondern die Chemie.
Leute, die Zöliakie haben, ist schon das Getreide, aber bei vielen ist es die Chemie oder eben die Art und Weise, wie man es zubereitet. Es muss nicht mal chemisch sein, es kann auch mit natürlichen Zutaten so gepanscht werden und auch dann ist es eben ein Problem.
Mhm. Ist das richtig, Martin, dass es einfach mit dem Prozess der Verarbeitung vom Getreide, der über Stunden geht, über die Verkürzung der Prozesse unterbrochen wird, oder? Dass man das besser verarbeiten kann im Körper.
So wie man es früher gemacht hat, das konnte der Körper gut verdauen, gut an sich nehmen, so wie es jetzt ist, eben nicht mehr.
Ja, genau, so habe ich es, glaube ich, gemeint, ja.
Und da gibt es halt erste größere Studien mit Bäckereien, die wirklich noch nach alter Tradition backen. Und da haben die Kunden im Schnitt ganz, ganz extrem viel weniger Probleme als Leute, die in Aldi, Lidl, Coop und Migro gehen und da so die, ja, aus dem Gefrieren nochmals kurz aufgebackenen, schnell getriebenen Geschichten in sich reinjagen.
Also spricht jetzt sehr stark für die kleinen Bäckereien, die eben richtiges Brot backen, nenne ich das mal so.
Das Problem ist halt, und da will ich vielen Bäckern nichts Böses, dass auch mittlerweile ganz viele, auch kleine Bäckereien da auf den Trend aufgesprungen sind und so, um noch konkurrenzfähig sein können, da nachhelfen. Uns nicht mehr so machen wie früher, aber es gibt auch wieder eine Gegenbewegung, wo es immer mehr gibt, die es wieder so machen wie früher.
Also selbst Brot backen?
Ja, halt wieder richtig Brot backen, genau.
Wie man es von der Großmutter gelernt hat.
Das Schöne daran ist, so ein Brot kannst du dann auch gut 2-3 Tage aufbewahren und es ist immer noch gut. So ein Brot, das du aus dem Coop, Migro, Denner, Aldi, wo auch immer hernimmst, das ist schon nach gefühlt 2 Stunden steinhart. Kannst du nicht mehr gebrauchen, wenn es angeschnitten ist, erst recht nicht mehr.
Kannst du das Baumaterial noch brauchen?
Ziegel werfen, machen damit.
Martin, das hat einen schönen neuen Begriff, Slow Baking.
Slow Baking, ja. Ein kleiner Tipp für all diejenigen, die hartes Brot haben. Wasserhahn aufdrehen, das Brot drunter tun, richtig nass machen, Backofen 5 bis 10 Minuten und dann ist es wieder wie neu. Man muss einfach relativ schnell konsumieren dann. So, noch ein kleiner Bäckertipp.
Du hast gesagt, du machst irgendwelche Gadgets-Dinger, also so Testgeschichten, und du befasst dich mit Zöliakie.
Seit um die 2000er-Grenze herum habe ich das mit den Gadgets gemacht. Ich habe schon so viele Smartphones gesehen. Immer wieder das Neue, aber auch immer wieder das Gleiche. Ich brauche meine verschiedenen Themen. Ich nenne das meine digitale Schizophrenie. Und das verknüpfe ich. Ich habe halt einen Reiseblog, einen Lifestyle-Blog. Und wenn ich irgendwo hinreise, kann ich darin über die Reise berichten. Ich kann da ein Gadget mitnehmen und dann auf meinen Gadget-Blog verlinken. Ich kann essen gehen da und dann auf meinen Zöliakie-Blog hinweisen oder auf die Geschichten, die ich da habe. Gehe am Abend vielleicht da noch in ein Casino, schreibe dann ein Review über das Casino, weil ich Casinos lieb und mag. Kann das alles miteinander verknüpfen. Halt eben meine kleine Welt in diesem Internet.
Du machst ja nicht nur Blogs, sondern
TikTok.
Hoffentlich lügst du uns an hier, Martin.
TikTok ist wie jedes Social Media. Du kannst das draus machen, was du willst. Du kannst die Tweets lesen, wie jeder Mensch aufs Klo geht und davon erzählt. Oder du kannst was lernen, indem dass du News konsumierst oder Dings. Ich habe da ganz viel sehr sinnvollen Content.
Auf TikTok?
Auf TikTok, ja. So Synchronsprecher folge ich da. Ich folge Mathematiklehrern, die mir und vor allem meinen Töchtern beibringen, wie man rechnet. Ich folge Rechtschreibe-Nazis, die erklären, weshalb man tot und nicht tot schreibt. Verstehe ich heute noch nicht, aber ja, alles Dinge, die ich nicht kann. Man kann natürlich auch hübschen Mädels zuschauen, wie sie da rumhüpfen und tanzen, aber dann hat man auch viel Zeit verloren.
Musstest du nach diesem sinnvollen Content suchen oder ist er dir ins Gesicht gesprungen?
Ich habe per Zufall so einen Synchronsprecher entdeckt und war richtig begeistert, habe dem gefolgt und der Algorithmus von TikTok ist sensationell. Also da kann Facebook, Twitter und all das andere extrem viel lernen. Und dann habe ich ganz viel ähnlichen Content bekommen. Und dann irgendwann hat's mal, das war so anfangs Corona-Zeit, habe ich mal nach Mathematik gesucht und dann eine Dame gefunden, die das erklärt hat. Und dann kam ein Professor nach dem anderen, der da einen Account eröffnet hat. Und die hat es mir alle reingespült.
Wie bist du auf den Namen gekommen, den ich mir überhaupt nie merken kann? Poughkeepsie.
Ich dachte, du kanntest Ellie McBeal.
Ja.
Genau, der Kleine, der John, der stottert. Und in der ersten Staffel ging er wie so jeder typische Amerikaner zum Psychiater, eben wegen Stottern. Er hatte ja Mühe vor Gericht, weil er immer stottern musste und damit auch Fälle verloren hat. Und der hat ihm geraten, etwas aus seiner Kindheit zu sagen. Und er kommt aus diesem Dörfchen oder Städtchen Poughkeepsie, also Poughkeepsie Town, irgendetwas im Staat New York. Und dann hat er immer Poughkeepsie gesagt. Und das war zu einer Zeit, wo meine erste E-Mail-Adresse schon voller Spam war und ich mir etwas Neues zulegen wollte und martin.rechsteiner@bluewin war damals schon besetzt. Dann habe ich dieses Poughkeepsie gehört und dann habe ich Poughkeepsie@bluewin gehabt. Dann kamen erste Chat-Tools und dann war ich überall der Poughkeepsie und irgendwann kam dann Domain dazu. Jetzt wird es noch .ch.vu, weil man sich ja sowas noch nicht leisten konnte. Und später irgendwann mal, wo ich dachte, so jetzt muss ich seriös werden und auch das Blog sollte anders heißen, weil eben es kann niemand aussprechen, geschweige denn schreiben, die meisten lassen das eh hinten weg und solche Geschichten, wollte ich es ändern, aber da war ich schon in zu vielen Foren und so zu bekannt, in Anführungsschlusszeichen, und auch schon in mehreren Büchern so mit drin, die Vera F. Birkenbiel, die durfte ich damals in Twitter und Facebook coachen. Und die hat immer in ihren Vorträgen von diesem Poughkeepsie aus der Schweiz gesprochen. Und da konnte ich nicht mehr anders.
Und somit ist es eine Scheißentscheidung zum Teil deines Lebens geworden.
Genau.
Okay.
Eben normale Menschen werden irgendwann mal erwachsen und legen sowas ab, aber ich habe mir gesagt, nee. Erstens bin ich nicht erwachsen, zweitens spiele ich noch mit Lego. Bekennender A-Fall. Genau.
Okay, na, konsequent.
Das versuche ich zu sein, in den meisten Fällen. Ich meide Google, wenn es geht, mache viel Backups, liebe Gadgets und bleib der Poughkeepsie.
Hast drei Töchter?
Hab drei Töchter, hab meistens einen Hut auf.
Na, da haben wir viel Gemeinsamkeiten.
Hat jemand von euch noch jemand so einen Übernamen, der noch geblieben ist?
Ich werde von einigen Leuten immer noch mit meinem Second Life-Namen angesprochen.
Der dann wäre?
Cypher.
Also von Lucifer?
Nein, aus der Kryptographie. Nein, selbstverständlich IT-related.
Hätte mich doch schwer gewundert.
Könnte auch zu mir passen.
Oha.
Und bei dir, Rico?
Der Rico ist überall der Rico.
Nee, das ist nicht so. In Asien werde ich nicht Rico genannt, weil er geht relativ schlecht. Dort gibt es diverse andere Übernahmen, die ich aber nicht hier nennen will.
Und du bist der Mihu, oder?
Ich habe angefangen zu schreiben, so Fachartikel für die Macintosh User Switzerland und habe dann Kürze genommen, Michel Huber, und das war Mihu. Und an einer GV wurde ich vorgestellt und gesagt, Michel Huber, der macht dann den Moosefalter. Michel Huber kenne ich nicht. Kennen Sie Mihu nicht? Ah, Mihu, das bist du. So. Und seit da ist das halt Mihu. Das bleibt, ich werde auch nicht erwachsen. Ich habe auch eine Mailadresse, mihu@mac.com.
Die jetzt gerade vollgespammt wird.
Die wird sowieso vollgespammt. Was mich erstaunt im Moment über die Wahlen, ich bekomme solchen Schrott über diese Adresse, die werde ich wahrscheinlich canceln.
Die Algorithmen, die bösen Algorithmen.
Seit ein paar Wochen bekomme ich immer Werbung für Stroh.
Ja, das kommt wahrscheinlich von den YouPorn-Klicks, Martin.
Ich hab's durch. Ich hab's jetzt endlich durch im Fall.
Ganz YouPorn durchgesehen.
Ja. Das glaubt dir niemand. Das ist unmöglich.
Ich hab den Endgegner. Ich hab den Endgegner. Es war eine Blonde.
Können wir wieder ein bisschen ein anderes Thema machen? Weil über das haben wir jetzt eine ganze Sendung gemacht. Das muss nicht weitergehen.
Ich hätte 20 Kommentare gehabt. Ich habe die extra nicht gesagt, damit es nicht weitergeht, Rico.
Können wir Ronny als Vorbild nehmen?
Ronny als Vorbild?
Ja, siehst du nur, da staunst du.
Ich habe ja nicht von Herrn Fischer geredet, ich habe von Ronny gesprochen.
Genau, das ist ein Arsch. Herr Fischer ist ein Arsch. Habt ihr über einen Herrn Fischer abgelästert oder über mich?
Beides.
Ihr seid der Herrscher.
Das können Sie gerne nachhören.
Ja, ja, werde ich sicher nicht tun. Ich höre nie Podcasts, bei denen ich dabei bin.
Also, kommen wir zum Thema. Hobbys. Hat Mihu eingegeben. Er will etwas über Hobbys erzählen. Fang doch einfach gleich mal an.
Wir haben ja hier bei Love, Death and Robots, da bin ich so ein bisschen comicaffin. Ich habe vielleicht noch viel in der Nullnummer tatsächlich nicht nur als Figur Herr Huber. Wenn ich jetzt nach rechts gucke, dann ist da ein Gestell dreiteilig voller Comic. Und wie so üblich fängt man natürlich an, unter 10 Jahren mit Donald Duck. Hat sich dann irgendwo entwickelt, als meine Lehre als Hochbauzeichner, wo das auf Freihandzeichnen ging, dass ich mich mit der zeichnenden Kunst auseinandergesetzt habe, unter anderem auch Comic. Und das hat sich dann so entwickelt über die Jahre hinweg, dass jetzt das Gestell voller Comic ist. Von der Pubertät hoch, die Comic habe ich auch noch. Mein Vater hat mal im Egmont Verlag gearbeitet, und dann hatten sie so Ausschussware, die konnte man günstig erwerben. Aber ich bin nicht ein Comicleser, der die Comic dann einschweißt und dann in das Regal stellt und nie anguckt, weil sie sonst irgendwo ein kleines Eckchen haben könnte und einen Wert verlieren. Sondern mir geht's beim Comic wirklich um den Genuss, die Zeichnungen, die Stories, die Art, wie sie gezeichnet sind. Also es gibt da wirklich tolle Sachen. Und sonst habe ich meine Politik, meine Tochter mit Pferd, meine Lebenspartnerin, dann noch ein bisschen Musik. Was haben wir noch? Also langweilig wird's mir nicht.
Rico, haben Sie keine Hobbys?
Ich habe grundsätzlich ein Problem mit dem Thema. Das liegt an mir, weil ich habe so die dumme Angewohnheit, ich fange irgendwas als Hobby an und irgendwie einmal umdrehen und dann wird es zum Job. Und dann habe ich wieder kein Hobby und darum habe ich nicht wirklich Hobbys.
Dann beginnen Sie ja nicht mit Podcasten.
Zu spät, das habe ich vor 20 Jahren angefangen und naja.
Als Hobby?
Und wieso, dass das kein Hobby mehr ist, es kommt später.
Ist das so lange her?
2000 angefangen langsam die ersten Aufnahmen zu machen. Da gab es aber noch nicht richtig RSS-Feeds in Europa und so weiter. Und dann so 2004 kamen die ersten Podcasts raus. Und das fragst du mich? Du warst ja dabei, du Trottel.
Ja, eben darum frage ich ja. Das waren die Second Life Podcasts und dann die für die Piratenpartei, oder?
Das hat 2004 angefangen, ja. Ich habe ja ein bisschen früher angefangen für die Schulen und so weiter. Aber die sind ja nicht öffentlich. Aber die richtigen Podcasts, das waren eben die Second Life Podcasts, die wir ja zusammen gemacht haben. Auch das war ja ein Hobby, das wir nicht als Hobby frönen konnten.
Betrieben hatten, genau. Ja,
wir haben ja gleich eine Firma gegründet.
Ja, und dann einen Verein.
Auch noch, ja. Und einen Podcast und.
Ich sehe da ein Muster, Rico. Ja.
Das siehst du erst jetzt?
Das sehe ich da schon ganz lange.
Jetzt wisst ihr wenigstens wieso, dass ich ein Problem habe mit diesem Thema. Ich habe keine Hobbys.
Du hast nur Beruf.
Genau, aber das finde ich gar nicht so schlimm, weil ich habe mit dem Konzept, sehr viele Leute teilen ja so irgendwo, das ist mein Beruf und das sind meine Hobbys. Und das finde ich so ein bescheuertes Konzept. Das ist doch das, was ich bei den Podcasten zum Teil Mühe habe. Es gibt sehr viele Podcaster, die sagen, nein, das ist mein Hobby-Podcast. Ja, und was ist jetzt der Unterschied? Arbeitest du weniger intensiv dran wie irgendein professioneller Podcast oder so? Nein, nein. Was ist ein Hobby-Podcast?
Ich verdiene kein Geld damit.
Ich kenne ganz viele Verlage, die verdienen auch kein Geld mit Podcasts. Ist das für die Hobbys?
Ist ein Argument.
Das geht doch nicht auf. Sind jetzt alle Hobbys durch?
Meine Hobbys habe ich von 1000 Nullnummer schon 1000 Mal erklärt. Kann man da gerne nachhören. Und so ich den Martin einschätze, wird er sein Leben eigentlich als Hobby sehen.
Ich habe alles Hobby oder nichts Hobby, wie man es nennt.
Genau, das machen Nerds so.
Ja, verabschieden wir uns.
Tschüss.
Ja, ich würde sagen, doch, es ist Zeit.
Dann wünschen wir allen Hörern viel Spaß und ihr hört uns wieder in 10 weiteren Folgen, wieder in dieser komischen Situation.
Das ist jetzt mehr eine Drohung als ein Versprechen, oder?
Das kannst du auslegen, wie du willst. Tschüss.
Ja, tschüss zusammen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.